Das musste ich auch erst lernen, weil ich war immer früher so, oh, ich bin so muskulös, das ist nicht das Schönheitsideal und warum bin ich immer so muskulös? Und musste dann eigentlich mit den Jahren lernen, ja, irgendwie beschützen mich die Muskeln ja vor allem. Also ich hatte so harte Stunts in meinem Leben und habe mich so gut wie nie verletzt.
Im Harper's Bazaar Magazin begleiten wir die spannendsten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Im Juni ist Marie Morum zu Gast. Marie stammt aus Berlin, hat aber gefühlt schon halb Hollywood aufgemischt. Sie ist nämlich Stuntfrau. Und das in so riesigen Produktionen wie Maleficent, James Bond, Matrix oder in diversen Marvel-Verfilmungen. Ob Halle Berry oder Queen Latifah, Marie hat sie schon gedoubelt. Und jetzt hat sie sogar den Sprung ins Schauspielfach geschafft. Wie es dazu kam, wie viel sie trainieren muss und wie sie dauerhaft so fit bleibt, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Podkalender im Juni, liebe Marie Morum.
Hallo.
Liebe Marie, ich würde dich bitten, stell dich doch einmal vor und auch das, was du machst. Das ist nämlich höchst spannend und selten.
Sehr gerne. Also mein Name ist Marie Morum. Ich komme aus Berlin und arbeite als Stuntfrau und Schauspielerin.
Für wen bist du Stunt-Double? So nennt man es, glaube ich, richtig.
Genau.
Ja, du bist, man sagt...
Stunt-Double, also man kann entweder Stunt-Double sein, wo man halt Schauspieler dubelt, die Stunts der Schauspieler dubelt, oder man ist Stunt-Performer, wo man quasi gebucht wird, eine Rolle selber zu spielen, wo man dann die Action für diese Rolle macht. Genau, es gibt diese beiden Variationen beim Stunt.
Okay. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja wirklich, trifft man ja gar nicht häufig, so eine Stunt-Frau, vor allem nicht in Berlin.
Ja, das stimmt. Also ich bin da mehr oder weniger reingerutscht, weil ich aus dem Kampfsport komme. Also ich habe als Kind angefangen, Kampfsport zu trainieren und habe dann über mehrere Ecken Leute kennengelernt, die im Filmbusiness waren und mich dann mal eingeladen haben zum Casting, weil die einfach Rollen oder Charaktere gesucht haben, die auch kämpfen können und wollten diese beiden Talente quasi verbinden und haben mich eingeladen zum Casting. Da war ich 18 und habe dann ein Casting gemacht für Hänsel und Gretel Witch Hunters. Das wurde damals in Berlin gedreht, eine große Hollywood-Produktion.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, und das war total spannend und ich kannte den Beruf wirklich gar nicht und habe dann einfach gedacht, ja, gehe ich mal hin, mache ich mit und habe dann irgendwie die Rolle bekommen. Und seitdem bin ich da hängen geblieben in dem Business.
Wen ab da war wahrscheinlich alles andere auch langweilig, ja. Wenn man gleich so hoch oben einsteigt. Wen hast du da gedoubelt damals?
Da habe ich tatsächlich meine eigene Rolle gespielt als Voodoo-Witch. Und habe ehrlich gesagt auch gedacht, nee, das mache ich nie wieder, weil ich da irgendwie 3-4 Stunden jeden Tag in der Maske saß, wo die ganzen Prosthetics rangeklebt wurden an die Haut. Und das war wirklich so mit die schlimmste Produktion gleich als erste, weil die Haut so gelitten hat und es waren so eine 18 Stunden langen Tage und dann irgendwie kaum Turnaround, also man hatte kaum Schlafzeit, bis man schon wieder am Set sein musste. Und dachte ich so, nee, Film ist jetzt nicht wirklich was für mich, das ist viel zu anstrengend. Und dann kam aber die nächste Rolle direkt, also mein zweiter Job war dann Halle Berry zu dubeln, als Stunt-Double. Und sie war damals meine Lieblingsschauspielerin. Ja. Dann dachte ich so, okay, das mache ich jetzt doch nochmal.
Welcher Film war das damals?
Für Cloud Atlas.
Ah, okay, das ist der Tom Tykwer.
Genau. Und da haben wir in Berlin viel gedreht, aber auch in Schottland und Malta und ja, sind ein bisschen rumgereist und hatte da die Ehre, ihr Stunt-Double zu sein. Das war natürlich eine ganz andere Erfahrung. Und dann dachte ich mir, okay, doch, das ist schon cool hier.
Du hast später dann noch, kommen wir auch noch drauf, ganz andere Sachen gedoubelt und bei ganz anderen, viel größeren Produktionen noch mitgespielt. Aber zunächst mal, wie war damals so die Zusammenarbeit? Arbeitet man mit, in dem Fall Halle Berry, dann zusammen oder ist man immer da, wenn sie nicht da ist?
Beides. Man hat eine ganz enge Zusammenarbeit, bevor es überhaupt losgeht zum Drehen, weil man ja ganz viel proben muss und erstellen muss, die Stunts erstmal konzipieren muss. Wenn es jetzt eine Kampfszene ist, dann müsste ich quasi mit dem ganzen Stunt-Team die Kampfszene erstmal choreografieren. Dann wird das der Regisseur, in dem Fall Tom Tykwer, abnehmen, ob er das sich so vorstellt oder nicht. Und wenn die Choreo fertig ist, dann kommt Halle Berry in dem Fall dazu. Und dann zeige ich ihr das, wie ich das mache, guck mir an, wie sie das macht, gib ihr da Tipps, versuch mal hier ein bisschen mehr die Hüfte zu drehen oder hier ein bisschen mehr abzutauchen. Und genau, und arbeite da ganz eng mit ihr zusammen.
Und da warst du doch aber dann erst 18, 19. Ja, und genau. Konntest schon sagen, du, Halle Berry, du machst das jetzt mal bitte so. Ja. Choreo und alles, das konntest du damals schon.
Ja,
das hast du durch den Kampfsport.
Ja, weil ich damals dann auch, ich habe es ganz intensiv trainiert und habe damals auch schon Trainings gegeben für Kinder und auch teilweise die Trainings für Erwachsene auch schon mit übernommen. Deswegen hatte ich diese Fähigkeit anzuleiten und zu trainieren. Das war so mein Safe Space. Wenn ich jetzt mit ihr einfach nur am Set stand, wusste ich gar nicht, was ich ihr sagen sollte. Da war ich dann eher schüchtern.
Weil die Lebenserfahrung.
Ja, genau. Was soll ich Halle Berry erzählen? So nach dem Motto. Aber wenn es dann um Training geht, da habe ich mich wohl gefühlt, ihr dann alles Mögliche zu erklären und zu zeigen. Ja.
Wie hieß die Kampfsportart, die dir das alles ja letztlich ermöglicht hat? War das eine besondere Art der Kampfkunst? Oder?
Also teilweise. Ich habe mit Karate angefangen und mein Meister damals war auch Weltmeister im Pencak Silat. Das ist eine indonesische Kampfsportart, so eine indonesische Art von Kung Fu. Die ist ganz speziell, aber wunderschön.
Aber wie stellt man, kann man...
Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Tanz und Kampfsport. Also es gibt ganz viele schöne traditionelle Bewegungen, die dann quasi in den Vollkontaktkampf mit eingebunden werden. Das ist also eine schöne Art zu kämpfen, sag ich mal.
Ohne Waffen oder Stöcke.
Die haben auch Waffenform. Die haben auch einen Langstock. Die haben so ein Karambit, so ein geschwungenes Messer und auch ganz viele verschiedene Waffenarten. Und ganz viel in dieser Kampfsportart, also ist eigentlich nur Show, nur Performance. Was für mich natürlich jetzt im Nachhinein super ist, weil was wir im Film machen, ist ja alles nur Show und wir tun nur so, als wäre es schön oder als wäre es ein Kampf, aber es ist ja gar kein echter Kampf. Ja, deswegen, das war mein Background und der hat mir total geholfen jetzt im Nachhinein.
Und warst du da besonders gut oder was hat dich eigentlich so ausgezeichnet? Du wirst ja, nehme ich mal, im Kurs mit anderen Mädels gewesen sein, aber warum hat man gesagt, doch?
Ja, ich war sehr, sehr sportlich als Kind, also wirklich super sportlich. Alles, was ich irgendwie gemacht habe, da war ich dann automatisch gut drin. Und meine Mutter hat einfach gesagt, ey, Kampfsport stellt sie sich für mich vor, weil sie einfach will, dass ich mich verteidigen kann. Und das fiel mir dann leicht. Und das ist ja normal bei Kindern, wenn die gut in was sind, dann machen sie es auch gerne. Ne? So. Deswegen bin ich dann da geblieben. Und
musstest du dich je verteidigen? Also du bist in Berlin aufgewachsen, ja, in einem ganz bürgerlichen Stadtteil Friedrichshain.
Genau.
War das jemals so, dass du das Gefühl hast, besser, dass ich das kann?
Ich glaube, die Zeit damals war halt schon so, gerade im Osten, Friedrichshain war ja schon noch sehr, gerade in den 90er Jahren, da gab es ja dann so ein bisschen diese ganze Neonazi-Geschichte, die dann so ein bisschen präsenter war als heutzutage. Und das hat meiner Mutter schon Angst gemacht, weil sie war auch eine alleinerziehende Mutter dann irgendwann und war jetzt auch nicht 24 Stunden mit uns unterwegs und wollte einfach, dass wir Kinder uns dann auch im schlimmsten Fall verteidigen können. So, das war ihr Gedanke.
Verstehe.
Dahinter, ja.
Sehr guter Gedanke.
Ja.
Du hast jetzt mittlerweile, du bist noch ganz jung, muss man dazu sagen, ja, hast aber schon bei Produktionen mitgemacht, wo man denkt, ja, höher geht's doch jetzt eigentlich gar nicht, nämlich James Bond, Star Wars, The Avengers, Matrix. Mhm. Gibt es ab einer gewissen Range von Produktionen eigentlich noch Unterschiede, was die Bedingungen angeht oder was man machen darf, soll, wie man behandelt wird oder ist es irgendwann ähnlich gut?
Ja, also ich kann es manchmal auch gar nicht so glauben, dass ich so diese ganzen großen Projekte so mitgenommen habe oder mitnehmen durfte. Am Ende des Tages ist es eigentlich alles das Gleiche. Wenn man sich jetzt mal wirklich so, es ist immer eine Produktion dahinter, der Aufbau ist immer gleich. Klar, bei James Bond, das ist so ein Familienkonzern, sage ich mal. Ne? Also die Produzenten, die machen Barbara Broccoli und Wilson, die machen das seit dem ersten James Bond. Also es ist wirklich so ein Familiending und die haben da so einen Stolz und so einen britischen Stolz drin. Du kriegst da andauernd irgendwelche kleinen James Bond Geschenke und dann kam der Prinz Charles ans Set und das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Aber sonst so diese Marvel-Filme und Matrix, das ist alles im Studio meistens. Also ganz viel im Studio, ganz viel für Greenscreen oder Bluescreen.
Okay.
große Schauspieler, die erfolgreichsten Schauspieler, Keanu Reeves und so, die sind meistens sehr, sehr bodenständig, sehr auf dem Boden geblieben, humble, lieb, nett, höflich, respektvoll. Das ist immer so, was ich gemerkt habe in Hollywood. Mit diesem Mindset bringen die Schauspieler es am weitesten. So. Und deswegen, das haben die wirklich alle gemeinsam, so die ganz großen Stars. Deswegen an diesen großen Sets ist es doch relativ ähnlich dann immer.
Ja. Yeah. Du hast mehrere Komponenten, die dich für deinen Job sozusagen ausrüsten, habe ich gehört in einem Interview mit dir. Also ganz wichtig ist das Krafttraining oder den Erhalt oder den Aufbau von Muskeln. Ja. Warum sind Muskeln so wichtig?
Ja, das musste ich auch erst lernen, weil ich war immer früher so, oh, ich bin so muskulös, das ist gar nicht so schön und das ist nicht das Schönheitsideal und warum bin ich immer so muskulös? Und fand es immer nicht so schön und musste dann eigentlich mit den Jahren lernen, ja, irgendwie beschützen mich die Muskeln ja vor allem. Also ich hatte so harte Stürze und so teilweise harte Stunts in meinem Leben und habe mich so gut wie nie verletzt. Wo andere Kollegen sich irgendwie ein Fußgelenk komplett zertrümmert haben, habe ich das irgendwie so weggesteckt. Und es hat eine Weile gedauert zu realisieren, okay, das liegt wirklich daran, dass ich so eine dichte und dichte Knochenmasse, Muskelmasse habe, die einfach die Gelenke beschützen. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei Aufprallbewegungen oder so Verdrehungen im Gelenk, umso stärker deine Muskulatur das alles zusammenhält, umso mehr bist du beschützt. Und deswegen, gerade im Alter, lässt ja die Muskelmasse immer mehr nach,
klar,
so prozentuell auch. Und alles, was wir machen können, ist immer Krafttraining, um das irgendwie so ein bisschen beizubehalten und diesen Prozess ein bisschen aufzuhalten.
Ja.
Deswegen, ja, es ist wichtig, da immer dran zu bleiben.
Jung, aber ja, klar. Gut, früh drüber nachzudenken. Das ist ja auch dein, das ist dein Kapital.
Ja.
Wie viel Zeit fließt da rein? Ich nehme mal an, das ist unfassbar zeitaufwendig, das zu erhalten. Nun muss man sagen, du sitzt ja jetzt vor mir, du siehst nicht aus wie ein Bodybuilderin oder super muskulös, du siehst aus wie eine zarte, gut trainierte, sportliche junge Frau. Ja? Was kostet es dich an Zeit, das zu erhalten?
Ich glaube, das ist so eine Lebenszeit, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe als Kind schon angefangen und da hat man schon so einen Grundtonus gesetzt. Und da, ich trainiere immer, ich mache das eher intuitiv. Also wenn ich mich echt schlecht fühle, dann trainiere ich nicht. Mhm. Wenn ich viel Energie habe, dann, gestern hatte ich zwei Trainingssessions zum Beispiel. Einmal morgens, dann bin ich kurz nach Hause duschen, umziehen, dann bin ich direkt zur nächsten Trainingssession.
Ja, und was im Gym dann? Oder?
Nee, einmal im Kampfsportstudio hatten wir 2 Stunden so richtig traditionelles Kampfsporttraining, Kickboxen, ein bisschen Tai Chi, ein bisschen Krafttraining und dann das zweite Training war dann Personal Training, wo ich dann auch nochmal so ein bisschen Grundausdauer und dann aber ganz spezifisch Gelenkigkeit und Dehnbarkeit für die Kicks und sowas. Also es ist wirklich so unterschiedlich. Manchmal gehe ich eine Stunde laufen, dann gehe ich vielleicht zu einem Spinning-Kurs, dann einen Hot-Yoga-Kurs. Also es ist total breit gefächert.
Aber auf jeden Fall täglich mehrere Stunden, nehme ich mal.
Also es gibt auch Tage, da trainiere ich gar nicht, wie gesagt. Also das kommt auch vor. Wenn ich wirklich denke, es passt heute nicht rein oder ich fühle mich nicht danach, dann ist es auch okay und dann mache ich mich auch nicht mehr fertig dafür. Es gab auch Zeiten, wo ich dachte, Mann, Marie, du bist so undiszipliniert, du warst jetzt nicht beim Training und habe mich dann so total über mich selbst aufgeregt. Aber das mache ich gar nicht mehr. Also das ist dann einfach auch okay, wenn ich mal nicht trainiere.
Ich kenne von Leuten, die so viel trainieren oder so regelmäßig, dass das Nichtstun dann so ein Moodswing bei denen verursacht, ja, dass sie einfach schlechte Laune bekommen. Ist das bei dir nicht so?
Nach einem Tag noch nicht.
Ja.
Aber wenn ich jetzt wirklich eine Woche nicht trainiere, dann fühle ich mich einfach nicht mehr wie ich selbst. Ich merke doch, das bin nicht ich.
Ja.
Weil dieses Training, das schüttet ja schon sehr viel Dopamin aus und sorgt dafür, dass man so happy und so gut drauf ist und motiviert und immer mehr will und so diese Zielstrebigkeit auch hat. Und da merkt man schon, der Hormonhaushalt ist dann nicht mehr so ganz so ausgeglichen. Und ja, das ist wie so ein kleiner Entzug, wenn ich schon fast so nennen darf.
Ja.
Und deswegen, da merke ich das sofort nach einer Weile.
Ja, wenn du mal krank bist und nicht trainieren kannst, das haut wahrscheinlich viel stärker rein. Haut es dich dann richtig aus so einer Routine auch raus? Musst du dann irgendwie wieder ganz neu ansetzen?
Ja. Voll. Also das ist wirklich eine Sache, man braucht jedes Mal wieder Disziplin und diesen Ehrgeiz anzufangen. Egal, wie lange man es schon macht. Bei mir denken auch immer alle, ach, du gehst bestimmt immer so, gar kein Ding, automatisch. Nee, ich muss mich manchmal auch so, ich habe gar keinen Bock und muss dann echt denken, ey Marie, komm. habe dann so kleine Tricks, dann ziehe ich schon mal meine Sportsachen an und dann ist schon mal so, okay, jetzt ist schon der erste Step gemacht, jetzt muss ich nur noch hin.
Ja.
Und dann zum Beispiel, ich hasse es, in die Gym zu gehen. Ich hasse Fitnessstudios.
Weil langweilig.
Ist so langweilig für mich. Aber manchmal muss es einfach sein. So. Und dann denke ich, okay, du gehst da einfach hin und machst nur ganz wenig. Du gehst einfach nur 10 Minuten. 10 Minuten hin, dann gehst du wieder. Und wenn man dann aber da ist, dann macht man natürlich mehr als 10 Minuten, weil dann kommen die Ideen und dann kommt man irgendwie rein. Aber diese kleinen Tricks, sich selbst auszutricksen, immer um da hinzukommen überhaupt, wie so eine Maus, die man so ein kleiner Krümel gibt. So, das mache ich auch selbst bei mir jedes Mal.
Verstehe, das ist beruhigend, ja.
Ja, ja.
Ich habe gemerkt, was hilft, ist nicht so viel drüber nachzudenken. Ja. Sobald man sich das so vorstellt und denkt, ah, und jetzt gehe ich dann ist das ist der Weg und dann hat man ja schon gar keine Lust mehr. Wenn man einfach so stumpf voranmarschiert, das kann auch helfen.
Und wenn man sich zu viel vornimmt, das ist wie gesagt auch richtig schlimm.
Ja.
Und wenn man mit einem Partner trainiert, das ist auch gut, wenn du weißt, die Freundin, die ist jetzt um 10 Uhr vor der Gym, die kann ich jetzt nicht hängen lassen. Ich muss dahin für sie. Ja. Das macht es auch nochmal leichter.
Wie ist die Ernährung? Hast du eine spezielle Ernährung? Musst du da sehr vorsichtig sein oder gibt es so richtig No-Gos? Oder?
Also ich tatsächlich, ich bin vegetarisch. Das ist das Einzige, was ich esse kein Fleisch und kein Fisch. Aber ich esse schon auch alles, was ich will, muss ich.
Und was willst du? Das ist ja die Frage.
Also ich esse schon auch Schokolade und Kohlenhydrate und Brötchen und Nudeln.
Stimmt, du bist hier heute mit einem Brötchen
Ich bin hier heute mit einem Schokocroissant angekommen. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin hier total diszipliniert. Nein, gar nicht. Wenn ich jetzt merke, es artet ein bisschen aus, dann muss ich vielleicht sagen, okay, heute dann mal ein bisschen weniger Schokolade. Aber an sich, dadurch, dass ich mich halt so viel bewege, ist es auch okay.
Ja.
So, das verbrennt man dann und dann ist es auch wieder okay.
Also du hast gar nichts, wo du sagst, das habe ich mir zum Prinzip gemacht, mache ich so und so und so. Nein.
Bis auf das Vegetarische.
Alkohol?
Alkohol trinke ich sehr selten.
Ja.
Und ich habe bis zu meinem 24. Lebensjahr so gut wie gar keinen Alkohol getrunken.
Okay.
Und habe das dann bei Black Panther, haben wir so viel gefeiert.
Bei dem
Film, Atlanta,
ja.
Genau, als wir den Film gedreht haben, bin ich dann zum ersten Mal so in diesen Genuss, in diese Phase gekommen, wo Leute vielleicht mit 16 reinkommen, ich bin 24 am Filmset. Und habe das dann so erst angefangen. Und ja, aber auch heutzutage, ich trinke mal ein Glas Wein, aber das gehört jetzt auch nicht zum täglichen Leben.
Ja. Hast du sonstige jobbedingte Routinen?
Wenn ich jetzt am Set bin oder am Job
Im,
bin?
Im
oder
Alltag, im Leben. Also Sachen, wo du anders drüber nachdenken oder aufpassen musst als ich zum Beispiel.
Hm.
Dass du aufpasst, dass du dich nicht verletzt, weil...
Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich immer drauf aufpassen. Ich war jetzt fast 5 Jahre oder so nicht mehr snowboarden, weil ich immer dachte, ey, wenn ich mich jetzt beim Snowboarden verletze, und dann kann ich das nächste Jahr nicht drehen deswegen. Das kann ich einfach nicht riskieren. Aber jetzt dieses Jahr war ich zum ersten Mal wieder snowboarden und es war alles gut.
Und das werde ich jetzt auch wieder machen.
Ganz langsam. Genau. Und ich denke mir so, man kann es halt alles immer nicht so verhindern. Ne? Also dieses immer bereit zu sein, darauf achte ich schon, dass ich wirklich sage, okay, weil die Jobs kommen alle sehr spontan. Manchmal ist es echt, nächste Woche haben wir ein Fotoshooting irgendwo, wo die dann natürlich erwarten, dass ich sportlich aussehe und irgendwelche coolen Kicks und Moves mache. Das heißt, ich bin schon immer relativ bereit zu bleiben für alles, was jeden Moment kommen kann.
Okay.
Das ist schon in meinem Kopf, sodass ich weiß, es könnte jederzeit was von mir verlangt werden oder schnell ans Set oder schnell hier. Und deswegen versuche ich schon immer so ready zu bleiben. Das ist so... Ja, was nie irgendwie aufhört in meinem Kopf.
Ja.
Ja.
Ist denn Berlin eigentlich ein guter Ort für jemanden in deinem Job?
Total. Berlin ist ein super Ort dafür.
Ja.
Wir haben hier eine ganz tolle Community so im Kampfsport. Also es gibt super talentierte Menschen, mit denen man zusammen trainieren kann. Man hat hier so diesen Freiraum für Inspiration, finde ich auch. Also dadurch, dass Berlin so ein Freigeist ist und hier so viele Ideen bekommt, allein schon mit den Menschen, die man kennenlernt oder die Leute, die man sieht und so. Man ist sehr kreativ auch. Das heißt, gerade im Filmbusiness, man kommt immer auf neue Ideen irgendwie. Und ja, also sportlich, ernährungstechnisch top. Gerade für mich als Vegetarierin ist es so viele Optionen.
Ja.
Es ist günstig. Ich lebe ja auch teilweise in New York.
Okay.
Und Berlin ist einfach mal also so eine günstige Stadt im Vergleich zu New York.
Das weiß man dann wieder.
Das weiß man dann wieder zu schätzen. Einfach, man kann ja hier alles machen. Und es ist irgendwie alles bezahlbar. So. Das ist auch schön.
Ja.
Ja, doch, Berlin ist schon ein guter Ort.
Gute Ausgangsposition. Wie ist es überhaupt? Bist du auch viel in europäischen Produktionen zu sehen oder ist es eher Amerika und Deutschland?
Ja, ich habe auch ein paar Jahre in England gelebt. Also gerade, ich habe da James Bond 8 Monate gedreht in London. Dann habe ich Maleficent und Star Wars Episode 9 habe ich damals auch in London gedreht.
Maleficent, das ist es mit Angelina Jolie.
Genau, ja. Dieser Feenfilm.
Ja.
Da hatte ich 3 Produktionen. Und dann habe ich aber auch in Irland viel gedreht. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Vibe in Europa im Vergleich zu Amerika. Ganz anders.
Okay.
Also wirklich, da sieht man nochmal wirklich, warum Amerika so diese Entertainment-Hochburg ist. Da ist wirklich alles nochmal professioneller. Auf jeden Fall. Viel besser aufgebaut. Also das ist schon nochmal eine andere Welt, muss man sagen. Ja.
Aber du würdest jetzt nicht ganz nach Amerika gehen?
Nee, auf gar keinen Fall. Obwohl ich da jetzt schon so lange bin. Ich bin immer froh, wenn die Produktion vorbei ist und ich wieder nach Berlin kann. Auch einfach Freunde und Familie sind hier. Und da komplett leben, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so, in New York ist auch alles so schnell, 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 schnell. Immer alle wollen nur was machen und erreichen und schaffen, schaffen, schaffen. Es geht nur um die Karriere, es geht nur um das, was du erreicht hast. Also man identifiziert sich nicht über irgendwelche Real-Life-Themen, sondern wirklich nur, was machst du, wer bist du, wie viel verdienst du, was ist der nächste Move. So, darüber identifizieren sich die Menschen. Und das wird irgendwann für mich so ein bisschen langweilig und auch... Und ja, repräsentiert jetzt nicht so wirklich, was ich gerne machen möchte.
Deswegen, ja. Denkst du manchmal darüber nach, wie lange du das machen möchtest?
Also das Stunt-Thema kommt langsam zum Ende, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja jetzt mehr und mehr auch spiele und versuche in meinen eigenen Rollen, die ich spiele, dann halt so diese Action-Komponente mit reinzunehmen, dass ich dann Rollen spiele, wo ich ein bisschen selber Action mache und so.
Du bist in einem ganz erfolgreichen, in einer erfolgreichen Netflix-Produktion gerade zu sehen, ja. Das muss man dazu sagen. Erzählst du uns, wie die heißt?
Ja, bei Netflix-Film 60 Minuten, da spiele ich die Rolle Cosima mit Emil Zakaria und Dennis Moyen in der Hauptrolle und eine der ersten deutschen Martial Arts Filme. Und ja, der kam jetzt dieses Jahr raus und hat halt mega viel Spaß gemacht, das mal zu drehen. Das war wirklich für mich so eine frische Luft irgendwie, die so in meinem Leben kam, weil es einfach mal wieder was ganz anderes war. Und da habe ich auch Blut geleckt. Also ich will auf jeden Fall mehr in die Richtung was machen, auch im deutschen Raum.
Verstehe.
Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber das ist so gerade das Ziel.
Sehr schön. Behaupten eigentlich viele Leute nur, sie würden alle ihre Stunts machen. Das hört man nämlich immer. Gibt es da welche, wo du so denkst, hä, das stimmt doch gar nicht.
Ja, ja. Ganz viele. Ganz viele sitzen immer bei Jimmy Kimmel auf der Couch und sagen, ich mache alles selber. Und dabei kenne ich die Stunt-Doubles, die mir noch erzählt haben, wie sie das alles machen und mir sogar Videos gezeigt haben und so. Ja, ist wirklich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum Schauspieler sowas machen. Also ich bin ja Queen Latifah Stunt-Double und die ist immer so cool. Also bei ihren Interviews nennt sie mich sogar namentlich und sagt, ja, Marie Mru, meine Stuntfrau, die fliegt immer durch die Luft für mich und macht das alles und so. Also die hat da gar nicht dieses Stolz- oder Ego-Problem. Die nennt einfach, dass das so ist. Ich meine, es glaubt ihr eh keiner, dass sie das jetzt machen würde. Deswegen ist es doch eh viel sympathischer,
total,
das dann einfach mal so offen zu legen.
Und es steht doch, glaube ich, auch im Abspann, oder? Du kommst doch ganz normal im Abspann.
Ja, ja.
Spätestens da.
Spätestens da, genau.
Ja.
Aber viele Leute wollen das halt auch nicht glauben. Ne? Die wollen diesen Menschen als
Übermenschen.
Genau, als Übermenschen sehen. Aber es gibt ja jetzt gerade einen guten Film, The Fall Guy, der gerade rausgekommen ist.
Okay.
Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle.
Okay.
Und da geht's, er spielt einen Stuntman. Und da sieht man so ein bisschen so den Einblick des Lebens eines Stuntmans, wie das so aussieht hinter den Kulissen.
Ist es realistisch?
Also am Anfang dachte ich, das ist hier eine Dokumentation meines Lebens. Also am Anfang ist es so diese, als wäre ich gerade auf Arbeit. Also wirklich so genau war das. Dann irgendwann kommt halt die ganze Love Story noch dazu und dann wird's manchmal driftet es ein bisschen ab und dann wird er dargestellt wie ein Superhero teilweise. Aber es ist unterhaltsam, sehr, sehr viel Action.
Im wahren Leben, wie reagieren Menschen, wenn sie hören, dass das dein Beruf ist? Reagieren Männer und Frauen unterschiedlich zum Beispiel? Oder kann man, oder Kolleginnen und Kollegen? Wie?
Also es ist immer eigentlich eine sehr beeindruckte Reaktion.
Okay.
Männer und Frauen finden das eigentlich immer sehr cool und sehr spannend.
Ja.
Ich glaube, die Menschen stellen sich immer die wildesten Sachen vor, wenn man das sagt. Ich glaube, Männer sind teilweise ein bisschen eingeschüchtert auch, weil die so sagen, okay, was heißt das jetzt?
Ja. Ist die stärker als ich?
Ja, ja, genau, so ein bisschen.
Kann die mehr.
Ja, und Frauen haben halt meistens einen riesen Respekt davor, ne, weil Frauen ja meistens immer so denken, sich weniger zutrauen als Männer und dann aber mal sehen, okay, eine Frau kann sowas. Das ist ja dann immer so schon so ein bisschen Motivation auch für Frauen, ja, sowas zu sehen. Das heißt, ja, ist schon ein bisschen unterschiedlich, die Reaktion. Aber generell kommt es immer ganz gut an.
Ja. Marie, wir sprechen ja hier im Rahmen des Podkalenders und würden gerne wissen, wie denn dein Juni eigentlich noch so weitergeht. Machst du Ferien? Hast du wieder einen Dreh? Was passiert für dich die nächsten 4 Wochen?
Ja, der Juni ist eigentlich ganz spannend. Also ich werde jetzt nächste Woche, habe ich ein Projekt für Mercedes, wo ich verschiedene Frauen trainieren werde, so als Kooperation. Das wird ganz spannend. Und dann nochmal ein anderes Projekt in München, auch für Mercedes. Und dann habe ich eine Woche Urlaub. Das erste Mal dieses Jahr, um ehrlich zu sein.
Okay.
Ja. Und werde dann nach Sizilien fliegen. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und dann ist jetzt noch ein Projekt, das gerade aussteht, Ende Juni wahrscheinlich in Bulgarien, Sofia. Mal gucken, ob das klappt oder nicht. Das ist jetzt noch so ein bisschen in der Luft.
Muss eigentlich ein Stunt-Double auch ein Casting dann machen oder reicht es, wenn du...
Ja, also als Stunt-Double muss man auch ein Casting machen, meistens dann ein Live-Casting, dass man dann eingeflogen wird und dann wollen sie erstmal die Skills sehen, was man alles kann und so. Also so war das bei mir immer bei den großen Produktionen. Wenn es jetzt so kleine Jobs sind, dann nicht. Aber wenn es wirklich so 8 Monate James Bond ist oder so, dann wollen die das schon sicherstellen. Aber jetzt das Projekt ist auch wieder ein Schauspieljob und da muss man dann so ein ganz normales Vorlesecasting machen, wo man so eine kleine Rolle vorspielt.
Okay. Mhm. Okay. Und sag mal, wie ist es, stehen dann auch schon Projekte für nächstes Jahr fest? Ich nehme mal an, schon, oder? In eurer Branche weiß man doch schon immer im Voraus.
Teilweise, ja. Teilweise. Also es sind immer so, vieles steht so ein bisschen in den Startlöchern, wird drüber geredet, aber es ist noch nichts richtig doll fest. So, es ergibt sich meistens echt so on the go irgendwie. Also es ist komisch in der Branche. Man muss immer irgendwie relativ spontan sein.
Man muss so parat sich halten, hast du erzählt.
Total, ja. Irgendwie, es kann immer irgendwas aus dem Nichts kommen. So, man, hä, wo kommt denn das jetzt her? Ja. Nächste Woche drehen, wann habt ihr das alles geplant? So, ich weiß jetzt erst was davon. So, das kann schon passieren, ja.
Ja, dann wünschen wir dir, dass ganz, ganz viel noch im Juni passiert und im Juli natürlich auch und überhaupt. Und dass wir noch ganz viel von dir sehen als Stuntfrau, aber ja vor allem auch als Schauspielerin.
Ja, vielen Dank.
Danke dir, Marie.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Juni. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.